Keine Ahnung.
Mit Klaus Kusanowski.
Willkommen, liebe HörerInnen, zu meinem Podcast Standardantwort, keine Ahnung, von Klaus Kusanowski. Hallo Klaus.
Guten Morgen. Hallo Julia.
Heute ist der 31.01.2021 und wir wollen heute über den transzendentalen Vermeidungsirrtum sprechen. Wir hatten in den vergangenen Folgen schon mal über den Irrtum als solchen und über Vermeidungsmedien gesprochen. Vermeidungsmedien waren die andere Seite der Medaille von Erfolgsmedien. Erfolgsmedien sind symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien. Diese sorgen dafür, dass etwas Bestimmtes geht, ohne dass Klarheit über die Sache hergestellt werden müsste. Wir können zwar Dinge nicht vollständig beschreiben, aber wir können trotzdem Ansprüche an Vollständigkeit erfüllen. Das führt wiederum zu Verstehen und Handlung. Damit aber etwas Bestimmtes geht, muss etwas anderes nicht gehen, also vermieden werden. Können wir das Vermiedene jedoch beschreiben, können wir auch das Vermeidungsmedium benennen, was vorher als blinder Fleck unsichtbar war und dann in Erscheinung tritt, wenn das Erfolgsmedium fraglich wird. Also wenn es nicht mehr reibungslos zu Anschluss, also zu Verstehen und Handlung führt. Klaus, was steckt nun hinter dem Begriff transzendentaler Vermeidungsirrtum?
Ja, das ist das, also ganz grob gesagt, dasjenige Medium, das soziale Medium, das dafür sorgt, dass wir sozusagen moderne Menschen haben werden können. Mensch ist nicht gleich Mensch. Das, was Menschen können sehr Verschiedenes sein oder werden oder sich ausgestalten, geprägt werden. Das ist nicht zu allen Zeiten und überall dasselbe. Und die Behauptung, dass es so sei, also weil sie sozusagen, dieser Ausdruck Homo sapiens, der will genau das behaupten, der Mensch, der denkende Mensch und der sei sozusagen überall und jederzeit derselbe. Und das ist eben ein Irrtum. Schon diese Redeweise vom Homo sapiens deutet eben an, der denkende Mensch, oder der bescheidwissende Mensch, also derjenige, der etwas weiß, der über sich selber nachdenken kann, der deutet eben an, sozusagen das Vermeidungsmedium selber an, das da operiert ist, damit man so etwas behandeln kann oder anschlussfähig behandeln kann. Also das ist grob gesagt. Und dann beschäftige ich mich eben mit der Frage, was musste sozusagen alles passieren, damit das geht?
Damit was genau geht?
Damit wir sozusagen uns als moderne Menschen beschreiben können, damit die Gesellschaft einen Zivilisationsstolz ausbilden konnte, Menschenwürde, damit sie so etwas wie Menschenrechte in Erfahrung bringen kann, damit sie so etwas wie ein Vertrauen in Humanvermögen fassen kann, also ein Zivilisationsprogramm ausbilden kann, dass sie es zustande bringt, dass sozusagen Menschen eingespannt werden in Lebensverhältnisse, in denen sozusagen Technik eine große Rolle spielt und zwar eine beinahe vollständige Rolle spielt. Und das geht eben nur, wenn ganz viel vermieden wird, was all dem im Wege steht.
Aber ist es schon, ja?
Also es muss sozusagen alles vermieden, beiseite geschoben, ohne es zu vernichten. Beiseite geschoben, marginalisiert, ausgegrenzt, exkludiert, werden, damit das geht. Also damit wir uns sozusagen darüber unterhalten können, dass der Mensch ein Homo sapiens ist oder dass der Mensch den Klimawandel hervorgebracht habe oder dass ich an dich Forderungen stellen kann, wie streng dich doch mal an und dann klappt das auch. Oder dass so eine Fiktion vom Tellerwäscher zum Millionär die Runde machen kann. Oder dass gesagt werden kann, kümmerst du dich um dich selbst, dann kümmert sich Gott um dich. Oder wie gesagt, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott, genau.
Ja, genau.
Oder dass gesagt wird, das Glück ist mit den Tüchtigen. Du müsstest nur tüchtig, fleißig und ordentlich sein und dann hast du auch Erfolg im Leben. Ne? Und dass wir sozusagen dazu in der Lage sind, auf solche Anforderungen zu reagieren, wie auch immer, ob wir sie nun erfüllen oder nicht, ist jetzt erstmal eine andere Frage. Und ob wir das glauben oder nicht, ist auch eine andere Frage. Und ob das geht oder nicht, ist auch eine ganz andere Frage. Allein, dass wir darauf reagieren können, geht nur, wenn eben über ganz viel nicht gesprochen wird, dass sie auch eine Rolle spielen könnte. Beispielsweise, warum konnte man das im Mittelalter nicht tun, in der frühen Neuzeit? Warum war das so schwer? Antwort, ja, weil eben andere Dinge dazwischen kamen, nämlich Herrschaftsverhältnisse kamen dazwischen, die mussten erstmal vermieden werden. Also, dass du sozusagen einem Herrn Gehorsam schuldest. Das musste erstmal vermieden werden, dass du ein Sünder bist. Das musste erstmal sozusagen aus dem Gespräch ausradiert werden, ohne dass es damit zugleich vernichtet ist, sondern erstmal nur ausradiert. Sagen, das spielt erstmal keine Rolle. Ne? So, dass wir, dass Menschen.
Aber das ist das, was das ist aber jetzt quasi schon eine Eigenart der modernen Gesellschaft, dass sie das vermeiden konnte.
Ja, das war ja lange Zeit. Ne? Also hat ja lange gedauert. Genau. Also es musste sozusagen ganz viel und ganz lange musste ganz viel aufgewendet werden, damit man sozusagen von der Tatsache absehen konnte, beispielsweise, dass Menschen Sünder sind. In dem Sinne, dass man, lass das doch jetzt mal beiseite und wenn du etwas willst oder etwas erreichen willst im Leben, dann verzichte doch mal darauf, sozusagen erstmal deine Sünden zu bereuen oder ne, verzichte doch darauf erstmal oder verzichte erstmal auf das Bestehen von absoluten Wahrheiten. Lass das mal beiseite. Mhm. Oder dass du auf Gott hoffen musst. Oder dass du auf Gottes Hilfe hoffen musst. Lass das doch mal beiseite. Und dann, dass du sozusagen zwar einem Herrscher gehorchen musst, aber, das ist, dass du aber sagen kannst, dass du Bedingungen einbringen kannst. Dass du also sagen kannst, ich will ja gehorchen, aber nur, wenn sozusagen Klarheit oder Ordnung im Staate herrscht. Wenn Klarheit und Ordnung in den Gesetzen herrscht. Aber, ne, dieses Aber sagen, also das heißt Bedingungen einführen, zum Beispiel die Bedingung, dass du erst dann gehorchen kannst beispielsweise, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt bei Immanuel Kant, dass du erst dann gehorchen kannst, wenn du dich deiner Vernunft bedienst, weshalb eben sich seiner Vernunft zu bedienen erstmal viel wichtiger ist. Ne? Und lass alles andere erstmal weg. Oder dass du so etwas wie Gottesbeweise gar nicht formulieren musst, ne? Wie bei auch bei Immanuel Kant, zwar, wie heißt es bei Kant, zwar kommt es schon darauf an, sich seines Gottes zu vergewissern, aber es kommt nicht darauf an, es auch noch zu demonstrieren, also den Beweis herzustellen, ne, dass es Gott gibt. Lass das doch beiseite. Oder dann natürlich die Physik, dass die Physik dann gesagt hat, um Hypothesen zu formulieren, brauchen wir die Annahme nicht, dass es einen Gott gibt. Das lassen wir einfach weg. Wenn wir einen Staat sicherstellen wollen, dann hat der Staat die Aufgabe, das Vertragshandeln der Menschen mit Satzungshandeln zu sanktionieren. Also sprich, sich einerseits rauszuhalten, damit wir Verträge machen können, wie wir wollen. Mhm. Aber andererseits hat der Staat sich nur dann einzumischen, wenn es sozusagen Bestrebungen gibt, genau dieses Vertragshandeln zu stören. Also sprich, also die uns daran hindern wollen.
Das heißt, es gibt aber zwei Richtungen im Prinzip, was vermieden werden kann. Also man kann heute sagen, dass mit dem Beharren auf Menschenvermögen vermieden wird, über etwas anderes zu sprechen.
Ganz genau.
Aber man kann genauso gut sagen, damals hat man angefangen, über Menschenvermögen zu sprechen, um den Verweis auf Gottes Rolle irgendwie zu vermeiden. Also es geht quasi in beide Richtungen. Also
genau, das ist
nach
genau
vorne
das,
und nach hinten sozusagen.
Genau, richtig. Weil die Bedingungen sich hier ändern, unter denen das möglich ist. Deshalb hatte ich mit diesen Subjektformatierungen mal angefangen. Die erste Subjektformatierung, wo man angefangen hat in der Renaissance darüber nachzudenken, das ist sozusagen der Untertan, ne? Dass er gesagt hat, also dass überhaupt erst ein Bewusstsein dafür sozusagen entstanden ist, dass man ein Untertan ist und dass das auch einen Sinn und einen Wert in der Welt hat. Ne? Also dass man Untertan eben sich nicht, dass man sozusagen erst ein Selbst, das erste Selbstbewusstsein, so das erste transzendentale Selbstbewusstsein ist da gewonnen worden, wo es eben noch nicht darum ging, sondern wo es erstmal nur darum ging, Untertan bleiben zu können oder sein zu dürfen. Und das geht dann eben nur, indem man selbst eigene Bedingungen stellen kann, wodurch erst später sozusagen die Voraussetzungen gefunden worden sind, dass man so etwas wie eine Verfassung gründen kann. Und genau das wurde dann vermieden. Da wurde diese Subjektformatierung umgeändert. Also die erste Subjektformatierung, die noch keine Transzendentalphilosophie ausbilden konnte, aber die Voraussetzungen dafür geschaffen hat, das war während der Reformation, während des Humanismus. Das ist da, wo sie gesagt haben, wir haben sozusagen eine Schutzmacht für den Glauben und das selbst ist eine weltliche Macht. Mhm. Und das ist dann der Staat. Ich meine, das ist so das erste Untertanenbewusstsein, das findet man in der Reformationstheologie bei Luther dann genauso wie bei Calvin oder Zwingli. Oder es waren dann sozusagen Untertanen, die Untertanen sein wollten und es explizit gemacht haben, aber eben nur, wenn die Herrschaft eben auch sozusagen dabei mitmacht. Und das hat sie dann getan. Ne? Hier in Hessen beispielsweise, ne? Dass sie da ganz schnell die Reformation eingeführt haben und damit die erste Vorform oder die ersten Möglichkeiten, so etwas wie einen Verfassungsstaat zu gründen. Und das änderte sich dann um eben dann in dem Augenblick, wo es dann einen Territorialstaat gab und so etwas. Das setzte sich dann um in ein Bürgerbewusstsein.
Aber nochmal zu dem Prozess. Also wir hatten ja schon mal das letzte Mal darüber gesprochen, dass also du hattest diese Figur so bezeichnet, dass zum Beispiel die Demokratie erst entstehen konnte durch den Widerstand gegen die Demokratie. Ja. Dann könnte man genauso gut sagen, dass das nächste Medium entsteht mit dem Widerstand zu dem Vergangenen? Oder ist es eher so, dass es bei mir kommt es so vor, als wäre das nur möglich, wenn es ignoriert wird und nicht, wenn man versucht, dagegen etwas zu sagen.
Naja, das Medium produziert, also ein Medium, ein soziale Medien, Erfolgs- und Vermeidungsmedien, die produzieren ihre eigenen Voraussetzungen aus sich selbst heraus. Also ich hatte das im Gespräch mit dem Christian angedeutet, also das war dann gegen Schluss. Denke dir diesen ganz normalen Vorgang, das ist ein Stempelabdruck. Ne? Du nimmst, sagen wir, Mehl oder Schnee oder du nimmst, irgendwie ein Blatt Papier und darauf drückst du einen Stempel rein. Dann hast du ja so diesen Abdruck. Und dann nimmst du den Stempel weg und jetzt siehst du sozusagen in dem Mehl oder in dem Schnee, jetzt siehst du einen Fußabdruck. Hier wird sozusagen in dem Medium sozusagen eine Form aufgedrückt, aufgepresst. Und so funktionieren soziale Formbildung nicht. Ne? Das Medium wäre hier der Schnee, das sind lose gekoppelte Elemente. Im sozialen Zusammenhang sind lose gekoppelte Elemente immer Kommunikationen, die sich mit anderen Kommunikationen koppeln oder nicht. Und diese Medien, die sind lose gekoppelt. Das heißt, die haben keine starke Durchsetzungsfähigkeit, die sind nicht sehr attraktiv, die sind nicht sehr mächtig und so weiter. Die kommen schnell zustande, diese Koppelungen, und gehen auch schnell wieder zugrunde. Und jetzt passiert aber, dass nicht etwa von außen wie so ein Stempel sozusagen etwas da reindrückt, sondern dass die aufgrund ihrer eigenen Selektivität, die Medien, solche Formen hervorbringen. Also sprich, wie von Geisterhand.
Okay, verstehe.
Also kommt also nichts von außen, wie bei einem Stempelvorgang. Ne, da kommt nichts von außen drauf.
Also das ist eher autopoetisch.
Ja, genau. Das ist autopoetisch bildet diese soziale Medien, die bilden aus ihren eigenen Koppelungen mit der Zeit, bilden die strikte Koppelungen heraus, die dann Formenbildung herstellen. Und diese Formenbildung, die benutzen das ganze Medium irgendwann. Die benutzen das ganze Medium für ihre Formenbildung und das sieht dann so abstrakt gesprochen so nach dem Fraktalprinzip, nicht wahr?
Ja, genau.
Selbstähnlichkeit, also nicht immer genau so geht es weiter, aber auch niemals ganz anders.
Genau.
Sondern diese Formen, die sozusagen, die setzen sich auf das ganze Medium durch. Und das Medium selber ist dann sozusagen, das sind nur die historisch überlieferten Koppelungen, ne? Und die werden sozusagen langsam, ohne dass das Medium verbraucht wird. Also das ist nicht so, dass es verschwindet. Und was passiert, wenn sozusagen diese Formen sich in dem Medium vollständig festgesetzt haben, die werden so strikt gekoppelt, dass die sich nicht mehr ändern können. Und dann passiert sozusagen eine Umkehrung, dass diese strikt gekoppelten Formen selbst zu einem Medium wiederum zerfallen. Irgendwann. Also es findet eine Umkehrung statt, dass Formen selbst dann wieder zu einem Medium werden, das von anderen das weitere Formenbildung aus sich selbst hervorbringt. Also das Verhältnis von Medium und Form kehrt sich um. Und genau das ist sozusagen in der Evolution der modernen Gesellschaft mindestens 3 oder 4 Mal passiert. Also dass aus lose gekoppelten Elementen feste Koppelungen wurden, die so fest wurden, dass sie selbst wiederum schwach wurden. Und dann wiederum.
Kannst du da mal ein Beispiel für? Weil ich versuche mir das ja jetzt gerade vorzustellen, an dem, was du vorher erzählt hast, aber da fehlt mir im Prinzip der Sprung von wieder den Formen, weil ich kann mir das zum Beispiel das als Codes vorstellen. Also die Formen, die sichtbar sind, sind zum Beispiel die Codes.
Genau, also das, was dann geht, sind sozusagen die Kodierungen, die dann Bestimmtes ermöglichen, die Bestimmtes hervorbringen und selektiv wahrscheinlich machen.
Genau, genau. Und wie werden aus diesen Codes dann wieder, wie wird das dann wieder ein Medium?
Ja, weil die sich sozusagen routinisieren, diese Codes, und sozusagen die routinisieren sich und werden dann anfällig für neue Koppelungen, weil sie sozusagen sich verbrauchen, also in dem Sinne, sich selbst verbrauchen, also die schaffen sozusagen, die kommen sozusagen an einer Kapazitätsgrenze, weil sie ja immer auch immer Umwelt in Anspruch nehmen müssen. Also um ein Beispiel zu wählen, um ein historisches Beispiel zu wählen, das ist der Konfessionskonflikt. Mhm. Also während der Reformation, während dieser Zeit des Humanismus, da ist ja versucht worden, eine Tradition zu retten. Nämlich, es gibt die Tradition, die ja gerettet werden sollte, war die, es gibt ewige Wahrheiten, es gibt absolute Wahrheiten, es gibt einen Gott für alle. Und es kann nicht sein, dass sozusagen nur eine Priesterschaft darüber Auskunft geben kann, was Gottes Offenbarung besagt. Das kann nicht sein, dass nur die das wissen. Das konnte man begreifen, weil nämlich genau diese Kirche sozusagen korrupt geworden ist. Deshalb gesagt, diese Priester da können das deshalb nicht sagen, weil die für alles, was sie sagen, immer erstmal eine Gebühr verlangen. Mhm. Und wenn die für alles erstmal eine Gebühr verlangen, dann weißt du irgendwann ja nicht mehr, was das eigentlich heißt. Und weil alles, was sie dann gesagt haben, waren im wenig überzeugende Dinge. Also es war voll von Widersprüchen geprägt, weshalb man dann während der Reformation gesagt hat, so geht das nicht weiter. Wir müssen sozusagen die Tradition retten, aber in dem Augenblick, wo versucht wurde, die Tradition zu retten, ist genau das Gegenteil passiert. Man hat Voraussetzungen dafür geschaffen, dass es auf andere Weise weitergeht, aber das war unvorhersehbar. Weshalb es zu diesem wirklich vollständigen Konfessionskonflikt gekommen ist. Also vollständig heißt, der Konflikt war vollständig, soll heißen, evangelische, reformierte, lutherische Christen und Katholiken, Calvinisten und Anhänger von Calvin und Zwingli und Luther, die haben sich alle gegenseitig mit letzten Wahrheiten bedrängt. Das heißt, in dem Augenblick ist ein vollständiger Verbrauch passiert. Es ging nicht weiter. Sie alle hatten eine Schrift, sie alle hatten eine letzte Wahrheit, sie alle hatten eine Seele, sie alle kümmerten sich um ihre Seele und mussten sich jetzt bedrängen lassen, von der Einsicht, dass wenn es mehrere Bekenntnisse gibt und aber nur eine Wahrheit, dann fragt man sich ja ständig, welche ist es denn? Und sie mussten ganz schmerzhaft lernen, sich das egal sein zu lassen. Und damit war sozusagen mit dieser vollständigen Blockade, haben sich diese streng gekoppelten Formen, die haben sich selbst traumatisiert. Das sprach sich beispielsweise aus in den Religionskriegen, Ende des 16. und dann Anfang des 17. Jahrhunderts eben in diesem 30-jährigen Krieg. Das ist in die Traumatisierung gegangen. Weil es ging nicht mehr weiter. Sie hatten sozusagen alle ihre Ressourcen, hatten sie erschöpft, und mit dieser Traumatisierung ist aber sozusagen nicht das Ende aller möglichen Zivilisationen gekommen, sondern mit dieser Traumatisierung sind zugleich andere Dinge wichtig geworden, die bis dahin schon entwickelt waren, aber eben mehr oder weniger marginal üblich waren, nämlich, das ist ja dann das, was der Stefan Seidel, der Buchdruck. Ja, auf einmal konnte man, weil man diese unüberwindbare Mauer gesehen hat, an Bekenntniszwängen, diese Unüberwindbarkeit, hat man gesagt, lass es einfach, geh woanders hin, guck woanders hin, beschäftige dich mit Wissenschaft, beschäftige dich mit Diplomatie, beschäftige dich mit Mechanik, gehe auf Reisen, schreib Bücher, lese Bücher.
Also war das eigentlich eher eine Ermüdung?
Ja, richtig. Es ist eine Ermüdung, eine Erschöpfung, ein Verbrauch. Also ein Verbrauch der Ressourcen. Die Ressourcen, die dafür in Anspruch genommen wurden, um letzte Wahrheiten durchzuhalten. Diese Ressourcen waren blockiert. Ich meine, Menschen sind nicht beliebig stressfähig. Yeah. Und auch sozusagen die Angst, die man machen kann, lässt sich nicht beliebig steigern. Und dann hat sich eine Erschöpfung durchgesetzt. Und die hat dann nicht dazu geführt, diesen Konflikt zu überwinden, sondern man hat ihn einfach beiseite gelassen. Man ist woanders hingegangen. Also so sind dann diese ganzen Wissenschaften entstanden.
Genau, aber jetzt könnte man heute wieder sagen, die letzte Wahrheit schreibt man heute ja der Wissenschaft zu. Und das bröckelt eben auch langsam.
Ja, das tut man eben, ja, das ist ein bisschen anders. Nee, das ist, nee, so ist das nicht. Zunächst, was ich sagen wollte, es ist sozusagen, dass das Medi-, also die Formen haben sich so hart gekoppelt, so fest gezurrt. Also das sind die, also das sind die liturgischen Formen, wenn man das jetzt im Einzelnen aufgliedern möchte. Ne? Das ist das sind die liturgischen Formen. Das sind die Amtshandlungen, die daran gebunden waren an Kirche. Das sind die Verdächtigungen, mit denen sie sich gegenseitig bedacht haben. Das ist alles so unüberwindlich geworden, dass es immer wahrscheinlicher wurde zu sagen, guck woanders hin, geh woanders hin, mach was anderes, geh ins Handelskontor, betreibe Buchführung und kümmere dich um deine Buchführung, optimiere das, optimiere deine Lagerhaltung, optimiere deine Kassenführung. Denke die andere Methoden des Geldeintreibens aus. Sie waren ja alle untereinander. Denke die andere Methode des Geldeintreibens aus. Dann sind auch andere Formen der Rechtsprechung entstanden. Kümmere dich um anderes. Mhm. Was sie dann massenweise getan haben. Sie haben Handelsunternehmen ausgestattet, haben Versicherungsgesellschaften gegründet, haben, das ist ja ganz früh passiert, schon im 17. Jahrhundert, das ist natürlich immer wieder zusammengebrochen, aber die Versuche wurden unternommen.
Ja.
Beschäftige dich mit Mechanik, also beispielsweise Experimente mit dem Dampfdruck beispielsweise. Das war nicht etwa so, dass die im 17. Jahrhundert, als die Experimente mit dem Dampfdruck unternommen haben, dass es dann darum ging, eine Dampfmaschine zu entwickeln. Nee. Darum ging es überhaupt nicht. Sondern es ging darum zu sagen, diese ewigen Wahrheiten, diese absoluten Wahrheiten über die Frage zum Beispiel, ob es so etwas wie ein Vakuum gibt oder so etwas, lass doch die theologischen Spitzfindigkeiten da mal beiseite und versuch mal einen leeren Raum herzustellen, in dem du Luft rauspumpst, beispielsweise. Ne? Oder Experimente mit dem Dampfdruck. Ne? Dasselbe haben sie überall gemacht oder auch in der Pädagogik, dass sie angefangen haben, du musst doch Kinder, du kannst Geduld mit Kindern haben, wenn sie lernen. Du musst sie gar nicht verprügeln. Ja, also man muss Geduld mit ihnen, man kann zum Beispiel mit ihnen sprechen. Und so war es alles. Dass Romanliteratur entstanden ist, dass man angefangen hat in Frankreich vor allen Dingen auch dann diese Kameralistik, also diese Wirtschaftsverwaltung, ne, dass man die Optimierung von Ressourcen. Man ist da weggegangen von diesem unüberwindbaren Konfessionskonflikt und hat sich anderen Dingen zugewendet, die jetzt auf einmal relevant und die wurden jetzt aus dem marginalen Bereich im Laufe von 100, 150 Jahren, je nachdem, wie man es datieren will, haben die ihre eigenen Voraussetzungen gesteigert. Und jetzt auf einmal konnte im 18. Jahrhundert genau die Erben konnten das jetzt in Anspruch nehmen und die konnten immer leichter sagen, lass doch den lieben Gott einen guten Mann sein, was sollen wir noch damit? Oder sie konnten die Religionsauffassung vollständig ändern, sie konnten dann auf einmal so einen Vernunftglauben akzeptieren im 18. Jahrhundert, dass gesagt worden ist, wir glauben an Gott, ja, aber nur sofern die Offenbarung vernünftig ist. Ja, also nur sofern Gott vernünftig ist, glauben wir an Gott. Ja, doch, das war der Vernunftglauben. Ja, ja,
schon. Okay.
Ja, ja, und damit waren die Voraussetzungen wiederum geschaffen fürs 19. Jahrhundert, dass man dann einen Atheismus akzeptieren konnte. Dass dann auf einmal dieser Geniekult aufkam im 18. Jahrhundert. Über den hatten wir gesprochen. Also man merkt sozusagen die Umkehrung. Das heißt, was sozusagen diese frühe Subjektformatierung, die hat bei dem Versuch, traditionelle Strukturen zu retten, hat sie eigentlich nur die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass neue entstehen konnten. Und das ist dann sozusagen in einer anderen Subjektformatierung hat sich das dann niedergeschlagen, nämlich in dem Bürger, der angefangen hat, Rechte nicht nur zu fordern oder so, sondern sich gegenseitig zu gestatten. Also indem sie dann diese ganzen bürgerliche Kultur gegründet haben, diese bürgerlichen Vereine gegründet haben, indem sie sich gegenseitig mit anderen Formen des Respekts und der Respektsbekundung begegnet sind, mit gegenseitiger Ansprache, Aufmerksamkeit, Wertschätzung.
Okay. Aber was ich vorhin meinte mit der Wissenschaft und der Wahrheit, ich meine das natürlich nicht in diesem absolutistischen Sinne, sondern eher, was ich heute beobachte, ist das mit dem Verweis auf die Wissenschaft, so nach dem Motto, wenn es doch die Wissenschaft aber nachgewiesen hat, warum glaubt man denn da nicht? Oder ne? Also man glaubt ja im Prinzip an die wissenschaftlichen Prozesse, also an die Peer Reviews, an die Gründlichkeit und so weiter. Ne? Also man glaubt ja daran, dass der Mensch durch diese Arbeit in diesem System mit der Selektion dass der dadurch eine Art Wahrheit schafft, die man ja dann berücksichtigen müsste, wenn man zum Beispiel politische Entscheidungen trifft. Ja, das ist jetzt auf einmal neu, dass das so explizit.
Nee, das ist überhaupt nicht, im Gegenteil, das ist überhaupt nicht neu. Im Gegenteil, das ist eben überhaupt nicht neu. Im Gegenteil, das ist ganz genau der Versuch, sozusagen Fiktionen zu erneuern, die in 60er Jahren und 50er und 60er Jahren zirkuliert waren. Das ist genau so dieser Machbarkeitswahn. Also da muss man, du gehst zu schnell weiter. Das ist eben überhaupt nicht neu. Im Gegenteil, das ist eine fast idiotische Neuauflage von solchen Machbarkeitsdiskursen, wie es vor allen Dingen in 50er und 60er Jahren passiert ist mit der Nukleartechnik und diese Diskurse um die Einführung von Technokratie. Das haben die sich ganz explizit, ich habe Literatur darüber da. Die haben ganz offen haben die in 50er und 60er Jahren darüber gesprochen, wie man das Volk so umerzieht, dass es tut, was es soll. Also da hat es bis Anfang der 70er Jahre solche Technokratiediskurse gegeben und das wird heute wieder aufgelegt. Nur heute ist es nochmal um eine Nummer idiotischer, als es vor 50, 60 Jahren war. Nee, das ist überhaupt nicht neu. Tatsächlich nicht. Aber lassen wir das kurz beiseite. Zunächst, es geht um dieses Verhältnis von Medium und Form. Also was ich denn sagen will, als dann im 18. Jahrhundert diese Brüderlichkeitsphilosophie aufkam, dass die Leute sozusagen angefangen haben, eine Kommunikation zwischen Unbekannten so auszugestalten, dass man von Fremden annehmen konnte, dass es Gleichgesinnte sind oder so etwas. Mhm. Also bei Marx und Engels taucht das auf als Klassenbewusstsein oder so etwas. Das ist nicht so, also ich glaube nicht, dass es so etwas wie eine bürgerliche Klasse gegeben hat, daran glaube ich kein bisschen, aber zumindest ist sozusagen der Versuch, das so zu erklären, nicht abwegig. Also dass jetzt auf einmal Formenbildung passieren, für die man zunächst erstmal keine Erklärung hat, wenn man bei Marx und Engels taucht dann die Idee auf, dass sich die bürgerliche Klasse als Klasse verstehen lernt. Das ist genau bei Marx, hat das übernommen von Hegel, diese Umänderung von einer objektiven Klasse in eine subjektive Klasse. Also die objektive Klasse, das ist sozusagen nur die Klasse an sich. Das ist das, was man lose gekoppelte Elemente nennen könnte. Die Klasse an sich, die sozusagen nur ein mehr oder weniger zusammenhängendes oder zusammenhängenlosendes Beisammenleben ist. Mhm. Und die Klasse für sich ist dann die Klasse, die dann eben genau dies begreifen und die sich dann sozusagen übereinander informieren können, über ihre Lebenslage, über ihre Lebenssituation und die sich sozusagen, die dann anders übereinander informiert sind und auf diese Weise so im Sinne der Marxischen Theorie, die dann jetzt eine Klasse bilden können. Also eine Klasse für sich, die subjektive Klasse. Also eine Klasse für sich ist eine subjektive Klasse, ist eine solche, die von sich selbst weiß, dass sie eine ist. Was für eine objektive Klasse, also eine Klasse an sich nicht der Fall ist. Also diese Idee, ne, die ist gar nicht schlecht, nur mit dem Unterschied, dass es Klassen, dass sozusagen dass es so etwas wie Klassen nicht gab. Aber es geht nur um das Argument eigentlich. Das Argument, sozusagen, wie diese Umkehrung stattfindet von einer Klasse an sich zu einer Klasse für sich. Also die Umkehrung von lose gekoppelten Elemente in festgekoppelte Elemente. Das wird da eigentlich bei Marx beschrieben. Und damit findet eine Umkehrung statt und damit eine Umkehrung von Medium und Form. Jetzt bildet sozusagen sich da wieder ein neues Medium heraus, nämlich das, was man dann die Form der bürgerlichen Gesellschaft nennt, wo dann sozusagen ein Verfassungsstaat durchgesetzt werden konnte im 18. Jahrhundert in den USA, in England.
War das auch so, dass das dann zustande kommen konnte, weil man sich mit den anderen Fragen nicht mehr beschäftigt hat?
Also genau, richtig.
War dann auf einmal nicht mehr wichtig.
Wurde erfolgreich mehr und mehr vermieden. Ne? Man hat zwar immer noch über Gott gesprochen, man hat auch immer noch an Gott geglaubt, auch die ganzen Naturforscher des 18. Jahrhunderts, auch also diejenigen, die Botanik betrieben haben, auch diejenigen, die sich angestrengt vor Darwin darüber nachgedacht haben, wie der die Verwandlung der Arten zustande kommt. Das war ein ganz schwieriges Thema. Es war so schwierig, dass die daran beinahe gescheitert sind. Sie haben natürlich angenommen, dass Gott die Welt geschaffen hat, aber die Frage war, hat er sie unwandelbar oder hat er sie wandelbar geschaffen?
Ja, die haben ja auch in diesen Publikationen, ich habe das irgendwann mal gelesen, dass die da sogar immer wieder auch, also sie haben sozusagen so ein Disclaimer vorneweg geschickt, Also nach dem Motto, ja, wir sind ja immer noch gottesfürchtig, aber wir haben jetzt ja. das uns mal angeschaut. Also genau. Sie haben sozusagen immer noch gesagt, so ja, keine Panik, wir sind immer noch gottesfürchtige Menschen, aber das hier, darum geht es jetzt erstmal nicht.
Genau, das wurde sozusagen diese Verdächtigungsgeschehen konnte schon ausgeklammert werden. Ne? Was ja sozusagen im 16. Jahrhundert eine ganz große Rolle spielt. Die haben sich ja gegenseitig nur des Zivilisationsbruchs verdächtigt, weil jeder für sich selbst die letzte Wahrheit in Anspruch genommen hat. Und das bis im Laufe des 18. Jahrhunderts konnte das vermieden werden. Dass sie dann gesagt haben, auch Darwin hat noch an Gott geglaubt, später noch. Aber er hatte dann schon sagen können, Gott brauche ich eigentlich gar nicht, wenn ich die Veränderung der Arten erklären will. Das war es ja. Ne? Das heißt, es wurde schon erfolgreich vermieden, es wurde schon erfolgreich, dass die Leute erstmal ein Sündenbekenntnis ablegen mussten, dass sie erstmal Gehorsamspflichten deklarieren mussten, weil sie das mehr und mehr wurde das abgebaut, also vermieden mit der Zeit. Und dann sind sozusagen weitere Voraussetzungen in die Welt gekommen, die ihrerseits dann im 19., dann mit der Durchsetzung der Industrialisierung neue Formenbildung zustande gebracht haben, die dann sozusagen sich erstmal, die dann sozusagen das ganze Schreckgespinst sozusagen der modernen Zeit ist dann sozusagen ja ausgetragen worden. Das ganze Schreckgespinst der modernen Welt ist dann sozusagen wie eine Seuche mehr oder weniger über das Land gekommen. Also wenn man das so nennen kann. Jetzt auf einmal gab es die Bauernbefreiung. Ne? Jetzt wurden ganze Menschenmassen verfügbar, wenn man so will. Die wurden mobil. Jetzt auf einmal konnte Gewerbefreiheit, und Gewerbefreiheit heißt ja Rivalisierungskonkurrenz. Das ist ganz schwierig gewesen, Rivalisierungskonkurrenz zu erlauben. Jetzt auf einmal konnten Verfassungen gegründet werden und damit ja auch solche Loyalitätsstrukturen, die Loyalität binden, ohne dass diese Loyalität selbst wiederum auf Verträgen oder so etwa auf Zustimmung wurde. Also das, was wir so Nationalbewusstsein nennen oder so. Wie kommt es eigentlich auf einmal im 19. Jahrhundert, dass Leute einfach so die Bereitschaft haben, fürs Vaterland zu sterben oder so etwas oder sich fürs Vaterland zu engagieren? Ne? Mhm. So ein Nationalbewusstsein ist da zustande gekommen. Für uns klingt das ganz abartig und ganz übel, aber im Grunde genommen war das eigentlich ein Fortschrittsbewusstsein, das sich dann natürlich später traumatisiert hat.
Ja.
Aber im 19. Jahrhundert war dieser auch in Deutschland, das Nationalbewusstsein des frühen 19. Jahrhunderts, das war eine fortschrittliche Gesinnung.
Aber wo kommt jetzt, an welchem Punkt kommt jetzt im Prinzip der Irrtum rein?
Der Irrtum ist, weil sozusagen über die Steigerung dieser Voraussetzungen, und dann wurden mit dem 19. Jahrhundert die nächsten Voraussetzungen geschaffen, die dann in dieser Wohlstandsgesellschaft ausgenutzt worden sind. Also mit der einer Umänderung einer Bedarfsökonomie zu einer Bedarfsweckungsökonomie. Und der Irrtum ist jetzt eigentlich, dass das gar nicht stimmt. Die Einsicht langsam, es dreut uns langsam die Einsicht, dass das gar nicht stimmt. Dass das Vertrauen auf Menschenmögen völlig überschätzt wird. Es dreut langsam die Einsicht, dass der Mensch das alles gar nicht macht. Dass das nicht alles von Menschen gemacht ist. Das dreut so langsam. Es ist ein Irrtum. Es ist ein Irrtum beispielsweise, dieser liberalistische Irrtum fängt langsam an einsichtig zu werden. Es dauert also, bis sich das herumspricht. Dieser liberalistische Irrtum ist ja der, dass wir der Meinung sind, dass meine Freiheit da eine Grenze hat, wo deine Freiheit anfängt.
Ne? Ja, genau.
Da wird ja irgendwie, das kann man gegenwärtig fast nicht aufklären, dass das ein Irrtum ist. Ich habe eigentlich kaum eine Freiheit und du hast eigentlich auch kaum eine. Und meine Freiheit zu wählen zwischen verschiedenen Dingen ist eine sozial erarbeitete Freiheit und das ist nicht meine Freiheit. Die ist sozial ermittelt und vermittelt und hat eigentlich mit dem, was man Freiheit nennen könnte, wenig zu tun. Das sind so nur soziale Lebenschancen. Und die sind für uns nicht einfach wählbar und nicht einfach abwählbar. Also uns dreut so langsam, dass das auf Irrtum beruht. Es ist ein Irrtum, dass wir meinen können, mit Menschenverstand und Menschenvernunft und mit Menschenvermögen sei hier viel zu erreichen. Hier ist nicht viel zu erreichen. Hm. Deshalb haben sie alle Angst vor dieser künstlichen Intelligenz, vor der Macht der Maschinen. Das ist ja schon mit der Industrialisierung entstanden. Aber die sozusagen die Selbstvergewisserungsstrukturen, die sind so hart gekoppelt für uns. Die sind so streng.
Allein das ganze Marketing, was darauf abzielt.
Genau, ne? Und jetzt kommt genau das, was du vorhin meintest, ne? dieses Vertrauen auf Wissenschaft und auf die Machbarkeit. Da zeigen sich die Verhärtungen. Das ist zu hart. Das ist zu hart festgezurrt. Das ist so hart, das ist nicht mehr informierbar. Das ist also und deshalb kann sich das nur selbst traumatisieren. Das ist ja genau das, was wir jetzt mit Corona erleben. Alle nehmen für sich sozusagen eine wissenschaftliche Weltsicht in Anspruch. Und Wissenschaft heißt ja eigentlich die Kontingenz zugestehen. Ja, genau. Das heißt ja eigentlich Wissenschaft. Aber das geht nur.
Genau, und jetzt merken sie aber, dass letztendlich nicht die Wissenschaft entscheidet, was sozusagen anschlussfähig ist, sondern ganz andere Interessen.
Nee, was ich sagen wollte, ist, Wissenschaft heißt ja gerade die Kontingenz der Tatsachen zugestehen. Das geht aber nur, wenn die Wissenschaftler unter sich bleiben. Also sprich, der Expertendiskurs, der macht das ja. Er ist ja auch extrem leistungsfähig. Was aber jetzt passiert ist, sozusagen, dass sozusagen die Experten sich zunehmend in Laiendiskurse einmischen und jetzt behaupten, ihre übergeordnete Vernunft müsse eine höhere Bedeutung haben. Hat sie aber nicht. Und jetzt stehen die da und jetzt steigert sich eigentlich nur das Geschrei. Ne, das heißt, solange die Experten oder die Fachleute, die Wissenschaftler ihren jeweiligen Fächern oder Diskursen unter sich bleiben, hat die Kontingenz der Tatsachen hohe Priorität. Jetzt aber auf einmal, wo sie sich in Laiendiskurse einmischen, und genau das geschieht mit Social Media. Social Media ist nichts anderes als ein Laiengespräch, wenn man das so will.
Ja, okay, das habe ich verstanden. Aber mein Eindruck ist, dass zusätzlich zu dem, was du jetzt beschreibst, noch kommt, dass sozusagen die Selektionsmechanismen der Wissenschaft, die ja heute nicht mehr nur über, also das, auch das Fachgespräch ist ja heute, also die Routinen, die da ablaufen, mit da gibt es ja noch sozusagen Nebencodes wie Reputation. Ja. Die da ablaufen und die werden aber auch mitentdeckt. Also dass es eben nicht darauf ankommt, ob das eine ordentliche Studie ist, sondern wer sie gemacht hat und wer sie ihr zustimmt und wer da ablehnt, weil keiner von den Laien kann ja auch unterscheiden, ist jetzt dieses Review, sind die Argumente, die da irgendwie kritisiert werden, ist das relevant oder nicht? Oder ist das richtig oder falsch? Das weiß ja keiner.
Das weiß keiner. Und die Experten wissen es auch nicht mehr, weil es einfach zu viel geht. Und da merkst du die strikte Kopplung. Da merkst du die strikte Kopplung. Es wird jetzt sozusagen mit übermäßiger Vehemenz oder mit allzu lautem Fußaufstampfen. Mit allzu lautem Fußaufstampfen wird jetzt darauf beharrt, es müsse doch das bessere Argument eine Rolle spielen. Es müssen doch die eindeutigen Fakten eine Rolle spielen. Es müsse doch jetzt endlich mal der renommierte Experte müsse doch endlich mal bevorzugt werden. Ne? Das muss doch endlich mal so sein. So, und genau daran merkst du, also mit diesem heftigen Fußaufstampfen merkst du, es geht nicht mehr.
Das heißt, da fahren wir in die Überforderung rein.
Genau.
Und letztendlich müssen wir jetzt im Prinzip auf der Seite nur auf die Erschöpfung warten.
Genau.
Und auf der anderen Seite dann uns sozusagen anderen Dingen zuwenden und sagen, okay,
passiert ja, wie ich vermute, längst. Also es nur eben diese Dinge, die gleichzeitig, also es ist sozusagen die Verschlechterung der Verhältnisse, um das mal so zu formulieren, die Verschlechterung der Verhältnisse, die findet statt. Aber das ist nicht alles, was passiert. Das ist ja immer so das, weshalb diese ganzen Gespräche von Utopien und Dystopien, weshalb das alles so blöde wirkt. Warum? Weil nämlich die hier diese Utopien verbreiten, die wollen dir immer nur sagen, wir hoffen und glauben, dass alles besser wird. Und diejenigen, die Dystopien verbreiten, behaupten genau das Gegenteil und behaupten dann gleichzeitig, aber sie hätten sozusagen, sie wären aber über alle Dinge, die passieren werden, ziemlich gut informiert. Ja, und genau, genau, das sind sie nicht.
Genau, natürlich, das ist eben nicht mehr glaubwürdig.
Genau, natürlich, also wir werden schon, wie ich vermute, eine immer Willkür, immer mehr Staatswillkür kriegen. Ja, wir werden immer idiotischere Versuche kriegen, Geschäftskonzepte durchzusetzen, und wir werden sicher auch erleben, wie man versucht, die Menschenmasse, die Masse der Menschenkörper als ökonomische Ressource zu nutzen. Das erleben wir gerade. Und natürlich mündet das in eine zunehmende Anarchie und so etwas. Aber das ist nicht alles, was passiert. Man kann natürlich davor Angst haben, aber das kommt eben nur deshalb, weil man sozusagen hauptsächlich dahin guckt, wo alle anderen auch hingucken. Und wenn man genau dahin guckt, wo alle anderen auch hingucken, ist das, wohin nicht geguckt wird, eben das Marginale, dessen Bedeutung kann man dann plötzlich nicht erkennen. Ist ja klar. Logischerweise, ne? Klar. Das heißt,
du würdest auch sagen, man muss dann nicht pessimistisch sein.
Naja, also es reicht völlig, wenn man versteht, dass das nicht alles ist, was passieren wird. Ne? Der Niedergang der Staatsgewalt. Das glaube ich schon, dass das so passiert. Denn staatliche Ordnungen sind nicht beliebig durchhaltbar. Aber das ist nicht alles, was passieren wird. Ich glaube schon, dass wenn sich so eine Staatswillkür stärker bemerkbar macht, dass das ein Zeichen für Degeneration ist. Ja. Und vielleicht auch für eine Steigerung von Gewalt, ja. Aber das ist immer noch nicht alles, was passieren wird. Nur das weiß man eben nicht so genau. Und dann komme ich auf so eine naive Idee, die dann natürlich erstmal nicht so interessant ist und auch nicht sehr bedeutsam ist, fange an zu lernen. Also, dass man eben so dieses ganze Neurotische, was dagegen machen, ne? Dass das alles nichts bringt, weil die ganzen Strukturen sind darauf eingerichtet, immer schon etwas abzuwehren, ne? Also zu vermeiden, zu verbieten.
Ja, genau. Also das ist in dem Sinne ist es nicht der Widerstand, der etwas anderes möglich macht, sondern es ist das Beiseitelassen. Das Beiseitelassen. Es ist das Beiseitelassen. Also es ist sich nicht drum zu kümmern.
Genau.
Das sind im Prinzip so zwei verschiedene Mechanismen. Weil in dem Zuge, ich habe mich kürzlich mit jemandem unterhalten, der sich selber als Troll bezeichnet. Und er erzählte mir dann eben auch, dass ihm halt auffällt, dass die Medien versuchen, also dass die Politik mit den Medien und mit den Leuten, die quasi von Internet und Social Media überfordert sind, dass die versuchen, eben eine bekannte Welt zu retten und da immer größere Geschütze auffahren, um das durchzusetzen. Und dass sie aber genau mit diesem Versuch, der dann auch auffällig wird, als an den Haaren herbeigezogen. Also du hattest es schon mal erwähnt mit dieser Corona-RAF, und so geht es ja auch weiter mit anderen sozusagen in Anführungszeichen Fluchtbewegungen, die Leute anstellen, wenn sie sagen, nein, wir wollen uns dem nicht ausliefern lassen, wir gehen irgendwie, wir wollen weg davon, wir können zum Beispiel mit dem Journalismus nichts mehr anfangen, dann wird wiederum sozusagen von den Medien das aufgegriffen als Widerstand, der zu bekämpfen gilt. Also ne, man darf nicht Journalismus ablehnen. Das darf man nicht. Wenn man das tut, dann ist man ein Querdenker, dann ist man ein ganz, ganz schlimmer Mensch. So, und dass aber gerade dieser Widerstand, der alten Mechanismen dafür zuständig ist, dass die Leute sich immer weiter auch davon entfernen und dann sagen, nein, wenn ihr das so einpreist, wenn ihr da nicht das zulässig macht, auch diesen Widerspruch. Dann, also das ist ja anders wie der Widerspruch gegenüber der Demokratie selbst. Also da hat man ja gesagt, dass selbst das Nein sagen ist ja im Prinzip schon eingepreist, aber eben die Ablehnung nicht. Also die Ablehnung, da ist man immer noch ein böser Mensch, und weil dann nämlich ganz viel fraglich wird, nämlich wie es denn anders gehen soll. Und dass aber gerade diese Abwehrbewegung, dass wenn die beobachtet wird, dass die gerade die Leute auch dazu bringt, wegzugucken. Also, das habe ich in dem Gespräch so mitgenommen als ein Punkt, dass ohne, da muss man sich nicht mit, also so wie wir jetzt irgendwie so mit theoretischen Sachen auseinandersetzen, da muss man nichts lesen, da muss man nicht irgendwas durchsteigen oder irgendwie in Erfahrung bringen, da reicht es vollkommen als sich sozusagen den massenmedialen journalistischen Diskurs anzugucken und festzustellen, Moment mal, die schreiben für Leute, das bin aber nicht ich. So, also die schreiben weder für mich noch also noch wie ich, sondern das ist alles, findet alles in einer anderen, in so einer Selbstzirkulation statt.
Ja, genau.
Aus Politik, Journalismus und auch Wissenschaft und Markt halt. Und Wirtschaft. Und die Leute, die sozusagen abgeschossen sind von all diesen Systemen, also die weder in der Politik sind, noch in der Wissenschaft, noch vielleicht sogar auch nicht in der Wirtschaft oder im Staat, die meinetwegen auch arbeitslos sind. Also es sind ja nicht nur die, also ich meine auch Leute, die selber irgendwo einen Job haben, sind ja nicht automatisch welche, die dann sagen, jawohl, Kapitalismus ist das einzig Wahre. So ist das ja auch nicht. Und dass man die halt, dass die halt ausgeschlossen werden und die Versuche, dass, wenn diese Leute versuchen, sich eigene Nischen zu finden, das wird dann verteufelt. Also das, und diese Verteufelung führt, glaube ich, dazu, dass sich eben so eine Art Fluchtdruck bildet, der die Leute immer weiter raustreibt. Und vielleicht nimmt das auch zu.
Naja, also das hängt eben davon ab, wie sozusagen andere Arten von Kapitalbildungen möglich sind. Und da sieht es tatsächlich erstmal schlecht aus. Also andere Art von Kapital. Solange, also sozusagen, wo Kapitalbildung sozusagen nach Prozessen passiert, die sozusagen schlecht bildschirmfähig sind, um das mal so zu formulieren, also wo die schlecht wiedererkennbar sind.
Ja. Aber Wirtschaft ist ja nur ein Teilbereich.
Also, ja, es geht bei Kapital.
Ja, aber ich meine, was ich meine ist, dass die Leute anfangen, sich mit was anderem einfach zu beschäftigen. Also die lesen eben nicht mehr Nachrichten und empören sich darüber, wie es viele jetzt auch tun in den sozialen Medien. Und die beschäftigen sich vielleicht auch nicht mit den klassischen Hobbys, sondern die machen vielleicht irgendwas anderes. Also ich habe zum Beispiel gestern, habe ich mit ein paar Leuten abends so ein Browser-Spiel zusammengespielt. Also wir haben auf dem Discord, waren wir alle Audio quasi zusammengeschaltet. Und wir haben einfach gleichzeitig ein Spiel gespielt und das irgendwie kommentiert. Und das, da ging es um nichts. Also das war so, also man hatte sich nicht groß angemeldet, man hat sich nicht groß vorgestellt, man ist einfach da reingeplumpst, hat das dann gemacht, und ist dann auch ohne Verabschiedung, ohne persönliches Gespräch, ist man da auch wieder auseinandergefallen. Und ich glaube, das sind so die ersten Versuche. Ich meine jetzt nicht diese Spielkultur, die auch wieder vermarktet ist. So meine ich das nicht, sondern einfach nur diese Soziale. Also, dass man, das war ja nicht organisiert irgendwie. Das ist dann so zufällig passiert. Und ich glaube, dass aus solchen Begegnungen, dass sich da vielleicht dann auch was entwickeln kann.
Ja, also es geht, das hatte ich schon mal auch mal versucht zu argumentieren. Also es geht da, was kommt mit Social Media in die Welt? Ich glaube, mit diesen ganzen grundlos, nutzlos, zwecklosen Kommunikationen, was kommt damit in die Welt? Ich glaube, es kommt damit etwas in die Welt, das durch Sozialisation und strukturiertes Erleben in Organisationen nur schwer zu beobachten ist, nämlich, dass tatsächlich die verstehbare Welt auf Selbstorganisation beruht. Solange wir sozusagen strukturiertes Erleben in Organisationen haben, können wir leicht glauben, alles sei organisiert und damit auch die Gesellschaft selbst eine Organisation ist. Es gibt bis heute Soziologen, die glauben, Gesellschaft sei eine Menschenorganisation. Wenn das Leben durch Organisation strukturiert ist, und zwar das ganze Leben, von Anfang bis Ende meine ich, also der ganze Tag und das ganze Leben, dann kann man wirklich glauben, alles sei organisiert, und organisiert heißt, alles beruht auf Planung, alles beruht auf Bedacht, alles beruht auf Konzepten, alles beruht auf Steuerung und Lenkung, alles hat Pläne und hinter allem steckt irgendwer und irgendwas. Mhm. Ja, und das steigert sich ja dann bis zu diesen Verschwörungstheorien, die dann ja sagen, auch das Nichtwissen um die Zusammenhänge sei noch organisiert. Das ist ja der Grund, weshalb nur Verschwörungstheorien so obszön sind. Ne, die argumentieren ja, dass sie sagen, dass die Tatsache, dass wir es nicht wissen, ne, diese Chemtrails, ne, dass wir nicht wissen, dass wir das nicht genau wissen, was denn da in diesen Kondensstreifen drin ist. Genau dieses Nichtwissen, das sei wiederum von den Regierungen hergestellt. Ne? Und, das ist, und dann hast du natürlich ganz klar den Eindruck, das sind Verschwörungstheorien. Aber also tatsächlich strukturiertes Erleben in Organisationen vermittelt einem die Vorstellung, die ganze Welt sei organisiert und alles beruht auf Organisation. Und dann fällt es sehr, sehr schwer, die Tatsache zu akzeptieren, dass das vielleicht genau das Gegenteil der Fall ist. Also gerade die Gesellschaft selber ist keine Organisation. Und durch die, sondern beruht nur auf Selbstorganisation. Und in dem Maße, wie sich sozusagen Lebensmilieus bilden, die sozusagen den glücklichen Fall des Gelingens, also den nicht organisierten, sondern den glücklichen Fall des Gelingens von Beziehungen beispielsweise reflektieren, kann man immer leichter argumentieren, sagen, es beruht auf Selbstorganisation. Also ein schönes Beispiel ja, dass mit Social Media leichter beobachtet wird, wo Selbstorganisation leichter beobachtet wird, war ja schon vor Social Media erkennbar. Das sind nämlich diese sogenannten Flashmobs. Ne? Das ist ja reine Selbstorganisation. Irgendeiner, wie es auch immer kommt, irgendeiner sagt, lass uns treffen, aber dieser eine, der sitzt irgendwo auf der Welt. Und das ist irgendwer. Und wie auch immer es gelingt, durch die Organisation von Selbstorganisation von Kommunikationen findet eine Verabredung statt, die dann natürlich zu einer Organisation führt. Aber die Beteiligten kennen sich gar nicht untereinander und sie verständigen sich darüber, dass das, was sie dann vorhaben, eigentlich nicht weiter von Bedeutung ist. Sie treffen sich in einer Fußgängerzone, hüpfen auf einem Bein durch die Gegend, schreien Hurra und verschwinden wieder.
Ja, genau.
Genau, so ein Flashmob oder so etwas. Aber das ist reine Selbstorganisation, weil sozusagen, weil das Gelingen von keiner Stelle aus verabredet ist. Sondern man kann nur mitmachen, aber ob alle anderen mitmachen, darüber weißt du nicht einmal Bescheid, sondern nur, es klappt oder es klappt nicht. Was ja bei Organisation anders ist. Nicht? Bei Organisation muss ja erstmal Investitionen vornehmen. Also sprich, man muss erstmal Kredit aufnehmen oder man muss erstmal irgendeine Verausgabung leisten, um andere mitzuverwickeln. In ein Unternehmen. Ne? Das ist ja genau die Investition, die betriebswirtschaftliche Investition heißt ja, nimm erstmal selber Geld an oder durch Kredit und jetzt musst du erstmal ausgeben, du musst sozusagen erstmal deinen Zähler rückwärts laufen lassen, bis es dir gelingt, so viele Waren, so viele Arbeitsverträge, so viele Kaufverträge, so viele Umsätze und so viele Sicherheiten bei der Distribution zu haben, dass du jetzt immer mehr Leute verwickeln kannst als Lieferanten, Kunden und Mitarbeiter. So, bei Selbstorganisation würde das wegfallen. So.
Aber bleiben wir mal bei der Selbstorganisation, weil über das andere haben wir jetzt schon auch so viel gesprochen. Mein Eindruck ist, dass man eigentlich im Grunde noch, also wenn man überhaupt sozusagen sich in irgendeiner Art und Weise verhält, damit sich was Neues bilden kann, glaube ich, muss man auch vieles Altes auch loslassen. Also, genau. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, mich nervt mittlerweile diese, also ich meine, wir sind ja beide auch so mit akademischen Kreisen so ein bisschen, also dass man eben sich mit Leuten auseinandersetzt, die selber irgendwie auch Forschung in dem Bereich getrieben haben oder sowas. Und eigentlich, was mich dann nervt, ist einfach diese, man versucht ja da trotzdem immer noch so einen akademischen Umgang irgendwie mit solchen Sachen zu finden. Also als Beispiel, so ja, jemand sagt, na ja, aber die und die Theorie funktioniert aber auch mit dem anderen Ansatz. Die kann man auch aus einer anderen Seite erklären und dann sagst du, ja, beschreib mal kurz und dann sagt jemand, ja, nee, das kann ich jetzt nicht, ich habe ein ganzes Buch dazu geschrieben, so, das kannst du lesen. Dann denke ich mir, ja, dankeschön.
Ja, klar.
Also das ist so albern irgendwie und überhaupt auch so dieses ganze Marketing, was so, also für mich hat Forschung nichts mit Marketing zu tun. Also ich kann Leute nicht ernst nehmen, die sich einen Twitter-Account machen und sagen, ich mache jetzt hier Forschung und ich habe jetzt ein Buch geschrieben, bitte kauf mein Buch. Also ich glaube, dass man sich da noch viel und sich da noch viel mehr davon verabschieden muss, dass man sagt, nee, das ist mir egal. Es ist mir egal, ob du ein Buch geschrieben hast, es ist mir egal, ob du kluge Sätze schreiben kannst. Oder ob du Professor bist oder sonst irgendwas, wenn du meinst, dass du mit mir diskutieren kannst im Sinne des, erklär mir doch mal bitte deine Argumente, dann kann ich es auch lassen. So. Also, weil darum geht es ja nicht. Also wenn man jetzt von dieser persuasiven Kommunikation, die ist ja wirklich auch zudringlich. Also man kann der ja gar nicht so einfach entfliehen. Also ja, du merkst es ja, dass wir beide selber auch manchmal uns verleiten lassen, wieder in irgendwelche Diskurse einzusteigen und dann mit Leuten auf Twitter zu schreiben.
Ja, ja. There's someone wrong on the Internet, ja, ja.
There's someone wrong on the Internet. Ich meine, wie bescheuert ist das eigentlich? Ja? Aber wir erkennen beide, So einfach ist es eben nicht.
Nee, ist es eben tatsächlich auch nicht. Das ist eben der Härtefall sozialer Wirklichkeit. Also ja. der ist nicht verfügbar zu machen und schon gar nicht durch Handlung verfügbar. Also genau, das eben sozusagen, dass sozusagen Erwartungen erstmal sozusagen bestimmte Erwartungen in ihrer Aufdringlichkeit abfallen müssen. Also Erwartungen an das Gelingen von Demokratie. Das ist so weg, also nicht Demokratie weg, sondern einfach nur, da kommt nicht mehr viel. Ne? Das beruht auf sehr viel auf Illusionen, das Erwartungen an wissenschaftliche Wahrheit.
Genau, nur, aber auch diese Erwartung an Hilfsbereitschaft. Also zum Beispiel, ich bin da in diesen, ich sage jetzt mal Trollserver, ein anderer Begriff fällt mir jetzt gerade nicht ein, es klingt ein bisschen albern, aber gut. Als ich da reingepurzelt bin, war der erste Kommentar, hier, den können wir gleich wieder löschen, die geht über Smartphone rein. So, zack. Also nicht, dass sie mich dann auch das Wort gelöscht haben, das war einfach nur so ein Spruch, den die bei jedem, der neu reingekommen sind, haben sie sich einen neuen Spruch überlegt, warum man den User jetzt gleich wieder rausschmeißen sollte. Also da kann man natürlich jetzt weinen, ja, und kann sagen, das ist jetzt aber gemein, warum macht ihr denn sowas, das ist ja nicht nett, ja genau, also es ist nicht nett und es ist gemein, es ist auch erstmal, ich hab da erstmal geschmunzelt, weil ich dachte so, ich habe das dann natürlich auch durch meine Erfahrung auch mittlerweile, kann ich das auch nicht mehr so ernst nehmen, aber das heißt, auf der anderen Seite, weißt du, hilf mir mal bitte. Sei doch mal nett, erklär mir doch jetzt mal, wie das funktioniert. Ich will doch auch hier mitmachen. So, weißt du, das ist auch schon wieder so verseucht, so diese Inklusion. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, jawohl, wir sollen uns alle jetzt irgendwie wir sollen uns jetzt wie Arschlöcher benehmen. Darum geht's nicht. Aber eine Selektion. Also eine Selektion quasi zu erlauben, die sagt, wenn du dich schnell überfordern lässt mit Internetkommunikation, wenn es dich schnell traumatisiert, wenn du schnell wütend wirst oder Angst hast oder empörend findest, dann bist du, also ich mit Mann meine ich jetzt vor allen Dingen die Kommunikation, jetzt nicht so das Persönliche, sondern wenn sozusagen diese Kommunikation auffällig wird, dass jemand sich dann empört und sagt, Nein, du musst doch aber ein netter Mensch sein. Ja, du musst doch aber hier die Leute unterstützen. Dann auch einfach dann zu sagen, nein, muss ich eben nicht. Also ich kann mich auch zurückziehen, ich kann mich auch abschotten, ich kann auch sagen, ich muss auch nicht sozusagen für Inklusion werben oder so oder für die gute Sache oder für das, ne? Also ich kann es auch lassen. Ich muss ja nicht gemein sein. Ich muss ja nicht gleich jeden beschimpfen. Natürlich kann ich das machen, aber ich kann auch erstmal spiegeln. Nee, mit dieser Überzeugungsarbeit und mit diesem, wir fassen uns jetzt an den Händen und dann schaffen wir das. So, damit kommen wir nicht mehr zurecht. Das blockiert uns.
Langsam mehr. Ja,
also, und das ist mir jetzt so die Tage aufgefallen, dass im Prinzip, wenn man sich davon, und das ist erstmal schmerzhaft. Das ist erstmal schmerzhaft, sich einzugestehen, dass es nicht darauf ankommt, wie viele Leute dir auf Twitter folgen. Es kommt nicht darauf an, wer dir Beifall klatscht. Darauf kommt es alles nicht an. Das sind alles so. Solche netten Gefühle, die man dann hat, wenn einer sagt, toll, hast du es geschrieben. Fein. Ja. Weißt du, das ist, natürlich ist das, ja, also du bist ein toller Mensch, du schreibst interessante Sachen, ich höre dir gerne zu. Ja, schön. Aber darauf kommt es irgendwie nicht an, glaube ich.
Ja. Ja, klar. Also dieses Absinken lassen von Erwartungen, nicht wahr? Erwartungen an Inklusion, Erwartungen an Persuasion, nicht wahr? Dieses Mitmachen, ne? Erwartungen überhaupt an Demokratie, Erwartungen an das, was man so wissenschaftliche Wahrheit nennt. Ich meine, Wissenschaftler selber stellen keine großen Erwartungen mehr daran. Aber es käme jetzt darauf an, sozusagen, dass man sozusagen das, was man wissenschaftliche Wahrheit nennt, sozusagen eigentlich, das ist eigentlich Witz. Da passiert nicht viel. Ja, genau. Wissenschaftliche Wahrheiten sind solche, mit denen wir nicht viel anfangen können. Erwartungen, woran noch? Also,
alleine so Kleinigkeiten. Also ich bin da in diesen Server reingestolpert und dann war gestern halt, wie gesagt, dieses Audio-Setting. Das ist so, also bei Discord ist das ja wie so bei Teamspeak oder bei Mumble oder so. Du hast so Räume und da purzelst du rein. Und als dann zum Beispiel das Spiel, was die gespielt haben, als das zu Ende war, Dann hat nur einer gesagt, so, ich gehe ins Bett, und der Rest hat sich dann einfach verpisst. Also das war der diesen Server leitet, der hat dann gesagt, hier, ich mache Feierabend. Und alle anderen, die sind einfach sang- und klanglos, haben die sich offline gestellt. Und das hat mich so erinnert an das, was du immer gesagt hast, ne? Also wenn wir aufhören, uns zu verabschieden und uns zu begrüßen, ne? Dann ist das eher so, da haben wir verstanden, dass das eben nicht mehr dass es nicht mehr auf An- und Abwesenheit ankommt.
Genau.
Und das fand ich so faszinierend. Also ich bin da rein, habe nicht Hallo gesagt. Also ich meine, man lernt ja dazu. Ich hab mich erstmal sozusagen unauffällig verhalten. Dann wurde ich mal gefragt, hier, wer bist du denn? Oder wer ist denn das jetzt hier? Da wurde dann schon versucht, irgendeine Zurechnung zu machen. Ich sage, ja, Gude, ich bin's. So. Mehr habe ich nicht gesagt. Und das war vollkommen ausreichend. Ich musste nicht erklären, wer ich bin. Ich musste nicht sagen, wie toll ich das jetzt hier finde oder irgendein Scheiß. Das kann man alles weglassen. Ja. Und ich glaube, da in die Richtung, also das fühlt sich besser an, habe ich so das Gefühl. Das fühlt sich
ja, an. Also ne, es geht um diese Zurechnungsfähigkeit dabei. Was kann man dir dann zurechnen? Ne? Klar, Erwartungen an Zurechnungsfähigkeit. Also dieses ganze Personenkonstrukt, das sich in der modernen Gesellschaft herausgebildet hat, dass das fraglich wird, nicht weil es abgeschafft wird, sondern weil sozusagen in dem Augenblick, wo Kinder sprechen wie Erwachsene, das haben wir ja längst. Ich habe neulich, es war nicht letzte Woche, sondern es war davor die Woche, glaube ich, da habe ich diese Hans-Jessen-Show dienstagsabends. Hast du schon mal gehört?
Nee.
Ja, das ist richtig krass. Der macht so eine, bei Thilo Jung und Naiv macht er so eine Politik-Sprechstunde, kannst du anrufen. Der macht eine ähnliche Show wie dieser Demian da beim WDR.
Ja.
Der macht das aber auch ganz sympathisch, muss ich sagen. Da hatte eine junge Frau angerufen, 18 Jahre alt, irgendwo aus Norddeutschland. Die hat gesprochen, die hat den Text, also irgendeine Umweltaktivistin, die war 18 Jahre alt. Die hat wirklich den Text ihrer Erzieher auswendig aufgesagt. Über verantwortliches Handeln, über was man gegen die, über den Klimawandel und was der Mensch dagegen machen muss. Es war also eine junge Frau zu hören, die also wo man sehr deutlich merkte, also die hat den Text ihrer Eltern, ihrer Erzieher, ihrer Lehrer, sehr gut aufsagen können. Und die war 18 Jahre alt. Also sie sprach wie so eine Grünen-Politikerin, die seit 30 Jahren ihren Job macht. Und da merkt man, was zurechnungsfähig inzwischen geworden ist. Wir haben längst schon den Fall, dass Kinder von 10 Jahren, 8 Jahren, dass manche von denen sprechen wie Erwachsene. Mhm. Also diese Erwartungen an Zurechnungsfähigkeit und die sinken doch langsam ab, und zwar deshalb, weil sozusagen unsere das was weil wir langsam doch lernen, dass die Einsichtnahme doch sich herumspricht, dass die Möglichkeiten deiner individuellen Kompetenz, dass die doch sehr, sehr beschränkt sind.
Ja.
Und das kommt insbesondere durch die Komplettverwicklung in Technik und alle ihrer Möglichkeiten zustande. Ich hatte das im Gespräch mit Christian nicht angesprochen, aber das ist praktisch das, was du ja weißt, sehr leicht vorstellen kannst. Stell dir vor, du wärst in Berlin oder sagen wir, du wärst in irgendeiner fremden Stadt und durch irgendeinen blöden Zufall verlierst du alle deine Sachen, also ob durch Diebstahl oder durch Verlust. Du stehst auf einmal da, hast kein Telefon, kein Geld, kein Schlüssel, kein Portemonnaie, kein Personalausweis, du hast nichts.
Ja.
Ne? Und denjenigen, mit dem du dich verabredet hattest, der ist gerade gefahren. So, und jetzt stehst du alleine da. Und jetzt stehst du, und wenn du Glück hast, ist es in der Stadt, wo alle noch deine Sprache sprechen, dann hast du noch Glück. Mhm. Aber stell dir vor, das würde dir in Istanbul passieren, oder in, weiß ich nicht,
okay.
Ja? Und schon stehst du da, und jetzt weißt du, was deine besondere Kompetenz ist. Was du eigentlich kannst, und jetzt nicht mehr viel. Ne? Wie kommst du also jetzt nach Hause, wenn du kein Geld hast, kein Personalausweis, kein Schlüssel, kein Telefon? Wenn du nichts hast.
Ich würde eine Botschaft suchen.
ja, sicher, aber die musst du auch finden.
Ja, genau.
Den Weg musst du ja auch finden, sicher. Aber auch bei der Botschaft fragen die sich auch, wer bist du eigentlich und so weiter. Schon, also nicht, dass es nicht klappen könnte. Mhm. Du kommst aber schon. Das
ist erstmal schwer.
Jetzt hast du aber erstmal was zu tun. Der Emanuel hat das mal erzählt, dass er mal Schlüssel und Geld verloren hatte oder so. Und schon das, und er war also in Berlin selber. Also, aber schon das war schwierig genug. Ich glaube, er hatte Schlüssel, Geld und Telefon verloren oder so etwas. Es hat dann geklappt. Aber dann merkst du auf einmal, was du eigentlich kannst. Und das ist das, was ich so Sozialhilfe nenne. Wir sind ganz massiv auf Sozialhilfe angewiesen. Also mit Sozialhilfe meine ich nicht das Geld, das ein Arbeitslosenamt dir auszahlt, sondern mit Sozialhilfe meine ich sozusagen die Beiträge der anderen, damit dein Leben gelingen kann.
Ja, genau.
Und genau die ist so hoch geworden, diese Sozialhilfe, die wir täglich brauchen, dass doch langsam sich herumsprechen dürfte, dass die Ansprüche an deine besondere Kompetenz, dass die nicht sehr hoch zu veranschlagen sind. Oder andersherum wird ja dir die Sozialhilfe zuteil, ja, dann alles andere auch. Denn dann bist du der kompetenteste, der fähigste und dann bist du fast Superman. Ja, weil du, ja klar, ne? Wenn du sozusagen freie Bahn hast, wenn die Sozialhilfe dir erbringt, dass du freie Bahn hast, ja, dann kannst du eben auch alles.
Ich hatte mal, das war im Studium noch, da habe ich mal einen Anhalter mitgenommen, als ich von Darmstadt nach Hause gefahren bin. Und das war ja eine lange Strecke. Ich war ja irgendwie 5 Stunden unterwegs und bin da irgendwie über Nürnberg auf der A9 lang gefahren. Also das ist schon eine belebte Autobahn. Und da habe ich einen Anhalter auf einer Raststätte mitgenommen, der verletzt war. Also der hatte eine Kopfwunde, die war so einigermaßen verbunden. Und der, ich weiß nicht mehr genau, ob er einen Unfall hatte oder ob er ausgeraubt wurde oder irgendwie sowas in dem Dreh. Also der sah schon echt mitgenommen aus, aber der sah nicht aus wie jemand, der jetzt schon irgendwie Monate auf der Straße lebt oder so. Also ich meine, das ist ja, das merkt man ja, wenn Leute kein Zuhause haben, dann sind die Klamotten ja auch nicht sauber und so. Mhm. Die sind dann, die riechen dann auch und so. Und der sah aber irgendwie so ganz normal aus, aber wirklich mitgenommen, als hätte er wirklich eine stressige Zeit hinter sich. Und was für eine Mühe der hatte, mir erstmal glaubhaft zu machen, dass von ihm jetzt keine, also er kann sich nicht ausweisen, er hat kaum Gepäck gehabt irgendwie. Und er hatte aber den Wunsch, irgendwie nach München zu kommen, weil da wäre irgendwie seine Mutter oder was, keine Ahnung. Auf jeden Fall, und ich weiß noch, wie ich immer so ambivalent hin und her überlegt habe, so, was ist das jetzt für ein Typ? Ist das glaubhaft oder nicht? Ja. Und ich meine, ich war ein junges Mädchen, ich war, keine Ahnung, 23 oder so. Und ich meine, der hatte keine bedrohliche Aura, im Gegenteil, der war verzweifelt. Ja, deswegen, der hat mir leid. Aber und der fragte mich dann so ganz vorsichtig, ob ich vielleicht Geld hätte oder also so ein bisschen, dass ich irgendwie bemerkbar machen kann, und Hunger hat er auch gehabt und so.
Also, ach, Liebe zu einer Achtung. Du weißt, was dir passiert ist.
Ja, genau. Ich kann mich nicht mehr, das ist so lange her, ich kann mich ja nicht mehr genau daran erinnern, aber ich weiß noch das Gefühl und die Gedanken, die ich hatte, als ich überlegt habe, so wie viel kann ich ihm jetzt entgegenkommen? Also wie viel traue ich mir selber sozusagen an Hilfeleistung zu, dass ich mich selber noch wohl dabei fühle und das Gefühl habe, ja, also da haben so Mitleid, hat so gekämpft mit mir, auf der einen Seite das Mitleid, auf der anderen Seite wieder so der Selbstschutz, weil ich auch nicht wusste, ist der jetzt krank, ist der vielleicht psychotisch, ja, also ich meine, das ist ja alles so im Bereich des Realistischen, und ich glaube, ich habe ihm dann tatsächlich was zu essen gegeben und ein paar Euro, damit er irgendwo anrufen kann, und dann war er auch fürchterlich, und dann kippte das, und dann war er sehr dankbar und hat sich wirklich gefreut, und ich habe mich dann noch entschuldigt, dass ich ihn nicht weiter, ich habe ihn dann irgendwo rausgelassen, weil als es dann sozusagen abwich von meiner Strecke, das wollte ich ja dann nun auch nicht. Ich sage, du, ich fahre jetzt hier, da fahre ich lang und da kann ich dich rauslassen. Dann muss ich leider woanders langfahren. Aber der war dann auch sehr dankbar. Aber das hat mich erstmal, auch die restliche Fahrt hat mich das nochmal beschäftigt, weil ich dachte so,
ja, ja.
Was ist das jetzt? Also, ja. das war sehr beeindruckend. Und da merkt man solche Sachen.
Ja, genau. Ja, da merkst du das auf einmal, genau. Da fehlt sozusagen, ja, das ist sozusagen, genau, da fehlt die Sozialhilfe. Ne? Ja. Und dann fragst du dich andersherum auch, was kannst du selber eigentlich dafür tun? Und worauf lässt du dich da ein? Das ist es ja auch. Was weißt du dann ja eben alles nicht? Genau, da weißt du ganz viel nicht. Und das ist ja der Grund, weshalb Organisation so beliebt ist und so begehrt ist. Einerseits also begehrt, wenn sie einem fehlt. Und wenn man dann inkludiert ist, dann stellt sie größtenteils Abscheu her. Ne? Dann willst du es wieder nicht. Also ist ja genau das, nicht wahr? Inklusion wird genauso begehrt, wenn man sie nicht hat, wie man sie verabscheut, wenn man sie dann erlebt. Organisation macht nämlich genau, sorgt nämlich genau für solche sorgt genau dafür, dass solche Probleme lösbar sind. Also, dass du eine Information darüber verbessern kannst, wer der ist und was der will und was der kann. Also, indem sie Rollen verteilt. Organisation verteilt Rollen und damit hast du eine Informiertheit darüber, was jemand kann, was jemand will, was jemand braucht, was jemand nicht braucht. Und das ist ja dann auch, weshalb du dann mit Kunden und mit Lieferanten leicht ins Gespräch kommen kannst, mit Schülern oder mit Lehrern oder auch die Lehrer mit den Eltern oder auch die Eltern untereinander beim Elternabend und so. Das macht alles Organisation. Oder die Gastwirtschaft, nicht wahr? Wenn beispielsweise jemand an deinen Tisch kommt und anfängt, dich zu belästigen, das ist zwar in dem Augenblick tatsächlich lästig und ärgerlich, aber du kommst ganz schnell damit zurecht, indem du dem Pferd Bescheid gibst. Und das reicht ganz häufig schon. Ja. Und daran kannst du sehen, was macht Organisation. Organisation hilft dir einfach, schlicht und einfach. Organisation macht dich kompetent und macht dich genauso inkompetent, wenn sie wegfällt. Da stehst du da, das beste Beispiel, ich glaube, das hatte ich schon mal erwähnt, ne? Es ist dieses Stalking.
Ja.
Ne? Da stehst du, da bist du komplett dich dagegen zu wehren, da hast du so einen irren Aufwand, dass der Aufwand, sich dagegen zu wehren, fast eine größere Zumutung ist, als die Zumutung durch den Stalker selbst. Weil du ja alles dokumentieren musst, du musst alles protokollieren, du musst zum Rechtsanwalt gehen, dann wirst du krank wegen zum Stalking und du musst ja auch noch dein Leben in den Griff kriegen und dann versuch mal etwas dagegen zu machen. Genau, und deshalb ist Organisation so wichtig. Und wenn du dann hast, dann kommst du, wenn du dann hast deinen Chef, deine Kollegen, deine Kunden und Lieferanten, dann kommst du jeden Tag nach Hause bis am Meckern und am Motzen. Ja. Ja, doch, also ja. Doch schon, ist es so.
Ja.
Ja, so, und dann stehen wir da und dann können wir nichts anderes tun, als sozusagen beständig im Kreis laufen. Und auch das erschöpft sich irgendwann. Und dann ist die Frage, gibt es andere Chancen, sozusagen ein Beziehungskapitel, sich auf Beziehungssituationen einzulassen, die selbst kapitalfähig werden? Also sprich, kapitalfähig heißt, die verlässlich werden, ohne dass man eine Satzung unterschrieben hat oder ohne, dass man erstmal einen Vertrag unterschrieben hat. Also ohne eine Satzung, ohne, dass du erstmal mit einer Satzung einverstanden sein musst oder ohne, dass du dich erstmal auf Rechten und Pflichten festlegen lässt durch Vertragsbeziehungen. Nicht wahr? Und das ist genau das. Was wir haben, ist sozusagen eine Übersteigerung, eine völlig unzumutbare Übersteigerung der Erwartungen an Satzungshandeln und Vertragshandel, nicht wahr? Also diese ganzen Fridays for Future, ich muss echt sagen, mich bekümmert das echt, wie diese jungen Leute auf diesen Proteststrich geschickt werden, wo die Lehrer und die Eltern einfach sagen, geh doch einfach demonstrieren, ich fahre dich zur Demo.
Ja, genau. Hier, ich habe dir noch Brot geschmiert.
Ja, genau. Und ich spiele dir noch ein paar Brote und dann fahre ich dich zur Demo und um 5 Uhr musst du wieder zu Hause sein, weil da gibt's dann Klavierunterricht.
Ja. Gut, Klaus.
Ja, also das mit diesem transzendentalen Vermeidungsirrtum, darüber müssten wir natürlich also heute auch nicht mal irgendwann nochmal sprechen, nicht beim nächsten Mal und auch nicht sehr dringend, weil das ist auch nicht vielleicht auch nicht so wichtig. Aber es geht letztlich bei diesen Subjektformatierungen, darüber hatte ich mal angefangen zu schreiben, über Bürger, Zuschauer, Konsumenten, diese Subjektformatierungen, die immer ganz andere Lebenslagen herstellen und damit auch immer so Gedächtnisverluste produzieren. Das wäre mal was Interessantes, wo man mal, wenn wir mal wieder Trialog machen dürfen, mal drüber reden sollten.
Ja.
Genau. Vor allem deshalb, dann sind da mehrere Leute dabei und dann kann man auch verschiedene Fragen stellen. Dann sind wir nicht hier zu zweit und so. Dann kann verschiedene Betrachtungsweisen, also die Einwände durch verschiedene Betrachtungsweisen, die spielen da eine große Rolle.
Genau.
Sehr gut.
Dann belassen wir es heute und sehen uns dann beim nächsten Mal.
Ja, okay, also tschüss. Ciao.